D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Falls ihr heute Geld im Briefkasten hattet, keine Panik, das muss jetzt so. Briefkastenfirmen sind nämlich total in. Zumindest zeigen das die neuesten Enthüllungen eines weltweiten Rechercheverbunds, über den seit gestern Abend alle reden. Alle reden über die Panama Papers. Es geht um viel Geld, es geht um wenig Steuern, namhafte Staatschefs, Weltfußballer sind mit dabei, Drogenbosse und alle haben sie angeblich Geld geparkt und Steuern gespart. Wir haben heute Abend in der Sendung einen der Enthüller bei uns und werden mal fragen, was denn genau enthüllt wurde und was genau wann stattfand und wann die Agenda soweit war, dass sie sagen mussten, jetzt muss die Geschichte raus. Außerdem heute Abend dabei, das freut mich sehr, Sebastian Rams aus unserer Redaktion.
Einen wunderschönen guten Abend, Tino.
Der immer noch ein Sparbuch besitzt. Wir beide reden heute Abend über Kaugummis.
Das tun wir.
Denn gestern Abend wurde ein Kaugummi geschmissen vom Sportdirektor des 1. FC Kölns rüber auf den Trainer von TSG Hoffenheim, von diesem Fußballverein. Dabei hatte ich immer das Gefühl, Kaugummis sollen doch beruhigen, deswegen kaut man sie, das ist gar nicht so, oder was?
Doch, können sie schon. Also Kaugummis können nicht ganz weit nach vorne bringen, können deine Konzentration steigern, dein Gedächtnis und auch, wenn du das richtig nutzt, beim Dopen helfen.
Ja, dann lass uns doch mal gleich darüber sprechen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ohne Panama-Hut heute am Mikrofon Thilo Jahn.
D-Radio Wissen.
Kaugummis kann man in den Gulli spucken, man kann sie unter den Tisch kleben oder an den Sitz hinten in der letzten Reihe im Bus oder einfach auf den Gästetrainer werfen, im Fußball zum Beispiel. Alles nicht besonders nett und auch nicht ganz so legal. Den Kaugummiwurf auf Trainer, den gab es gestern Abend beim Fußballspiel Hoffenheim gegen FC Köln. Kölns Sportdirektor Schmadtke hat geworfen, was uns zur Frage gebracht hat, Kaugummi sollte das Kauen denn nicht eigentlich beruhigen. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, beruhigt das Kauen denn überhaupt nicht, sag mal?
Nein, überhaupt nicht. Beruhigt es überhaupt nicht. Also generell ist es schon so, dass Kaugummi-Kauen Stress abbaut, denn wir alle versuchen, Anspannung und Nervosität durch Bewegung aus dem Körper zu kriegen. Und da macht auch eben rhythmische Kaubewegung keine Ausnahme. Mhm. Ähnlich sieht das auch Dr. Med. Johannes Wimmer.
Also es kann ganz viel, so ein Kaugummi, und natürlich auch entspannen und beruhigen, aber wenn man sich manchmal Leute anschaut, wie die ihr Kaugummi da knüppeln, hat man das Gefühl, die steigern sich da eher in irgendwas rein, und wenn man es dann natürlich als Wurfgeschoss nimmt, dann ist spätestens die Beruhigung vorbei, aber grundsätzlich sagt man, dass gerade so Bewegung auch im Kiefergelenk schon beruhigend wirken kann.
Tja, den Stressabbau durch Kaugummi-Kauen haben sich auch japanische Forscher schon genauer angesehen. Da wurden 47 gesunde Versuchsteilnehmer 5 Minuten lang starkem Lärm, also Stress, ausgesetzt, manche eben mit und manche ohne Kaugummi. Und tatsächlich hatte das Kaugummi-Kauen einen positiven Einfluss auf die Herzfrequenz, sprich, die ging runter und die Probanden, die entspannten sich etwas. Jetzt haben andere Untersuchungen gezeigt, dass Fußballtrainer während eines ziemlich hitzigen Spiels einen Stresshormonspiegel haben, wie kurz Menschen vorm Fallschirmsprung, also ziemlich weit oben. Da hat beim Manager des 1. FC Köln, der eben auch immer am Spielfeld dran sitzt, wie der Trainer wohl, also ein läppischer Kaugummi nicht ausgereicht.
Man braucht eine ganze Packung. Dem Kaugummi-Kauen wird auch gerne nachgesagt, dass es beim Abnehmen helfen soll. Ist es so?
Ganz klar, kommt drauf an. Also allein dadurch, dass Kaugummi-Kauen den Stress reduziert, verringert sich eben auch die Gefahr, dass wir gestresste Seelen zum Schokoriegel greifen und unnötige Kalorien uns reinschopfen. Aber natürlich nur bei zuckerfreien Kaugummis, musst du halt drauf achten. Mhm. Dazu kommt, dass das Kauen an sich die Stoffwechselrate anhebt und in der Folge rund 10 Kalorien pro Stunde mehr verbraucht werden. Klingt jetzt nicht viel, läppert sich über so ein Leben dann aber auch mal zusammen. Allerdings regt das Kauen als solches schon die Verdauung und damit wiederum den Appetit an. Also deswegen am besten dann kauen, wenn man eh bald was essen will. Sonst gibt es dickmachende Zwischensnacks, die unsere Kalorienbilanz wieder torpedieren.
Also Zwischenfazit an dieser Stelle. Es kann beim Abnehmen in der Tat auch helfen. Mhm. Und den Stress, den setzt das Kaugummi auch runter. Was passiert denn im Körper? Genau, wenn wir schön rhythmisch von uns vor uns hin und her kauen und vielleicht auch mal ein bisschen schmatzen, regt es womöglich den Hirnschmalz an?
Also wenn du deine Kaumuskeln über das Kaugummi beanspruchst, dann wird dadurch die Versorgung des Kopfes mit Blut und Sauerstoff gesteigert. Man sagt bis zu 25%. Untersucht haben das unsere europäischen Freunde aus Großbritannien, wie Dr. Med. Johannes Wimmer mir erzählt hat.
Die Briten haben das untersucht, und zwar haben die eine Studie gemacht mit Leuten, die entweder gar keine Kaugummis kauen, die so tun, als würden sie einen Kaugummi kauen, und die tatsächlich einen Kaugummi kauen. Und so unterm Strich ist dann rausgekommen, dass tatsächlich die Konzentrationsfähigkeit bei denen gestiegen ist, die Kaugummi kauen. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Intelligenz, aber sie haben einfach aus der gleichen Intelligenz mehr gemacht. Und das ist schon ganz spannend, sowas zu sehen, weil das irgendwie so diese These unterstreicht, dass man sagt, vielleicht kann man durch so ein Kaugummi doch ein bisschen mehr aus sich selber rausholen und sollte im entscheidenden Moment vielleicht doch zum Kaugummi greifen.
Tja, aber auch hier gibt es natürlich ein zu viel des Guten. Extremes Kaugummi-Kauen kann die Kiefermuskeln überanstrengen. Dann kann dein Kiefer schon mal ein bisschen knacken und wenn es schlecht läuft, zu einem Kiefergelenksyndrom führen. Dann können Muskeln und Gelenke im Kiefer tierisch schmerzen. Sollte man sein lassen.
Klingt auf jeden Fall erstmal nicht so dolle. Wir werden in dieser Sendung heute Abend auch noch über das Doping sprechen. Wäre ja irgendwie nicht schlecht, wenn Kaugummi-Kauen neben der mentalen Leistungssteigerung auch irgendwie den gesamten Körper nach vorne bringen könnte. Ist Kaugummi-Kauen da eine Lösung vielleicht?
In der Tat, aber nur dann, wenn du Kaugummis mit Koffein drin kaust, denn manche Studien zeigen, dass die unsere sportliche Leistungsfähigkeit tatsächlich verbessern können. Nicht umsonst stand Koffein bis zum Jahr 2004 auf der Anti-Doping-Liste. Tja, wer damals mehr als 12 Milligramm Koffein pro Liter im Urin hatte, der wurde als positiv getestet eingestuft. Wusste ich bislang auch nicht.
Wusste ich auch nicht.
Koffein hat gerade für Sportler ebenso einige positive Effekte. Es hat nämlich Einfluss auf die Kraftentwicklung und die Ausdauer, reduziert auch das Schmerzempfinden, kennen viele Hobbysportler auch, und die Ermüdung und steigert eben die Motivation. Und der Vorteil, Koffein eben übers Kaugummi aufzunehmen und nicht über den Magen-Darm-Trakt, ja, der besteht darin, dass es A, eben schneller wirkt, wenn es über die Mundschleimhaut aufgenommen wird und B, eben nicht zu Magenproblemen führen kann, worüber viele Athleten klagen.
Also wir können festhalten, Kaugummi kauen sollte man vielleicht ganz öfter machen. Waren ja fast nur positive Sachen dabei, die du jetzt da genannt hast. Sebastian Rams aus unserer Redaktion übers Kaugummi kauen und eine Sache halten wir auch noch fest, kauen ist immer noch besser als werfen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kleiner Auszug aus unserer Redaktionssitzung heute, in der wir ja immer die Themen bestimmen für diese Sendung. Da kam die Frage irgendwann mal auf, über was sollen wir heute reden? Antwort:
Paraguay.
Falsch.
Pantoffel.
Nein, du Dummkopf. Panama. Panama, Tiger, wir sind in Panama, im Land unserer Träume.
Und von diesem Land träumen unter anderem auch der Premierminister von Pakistan, der Regierungschefs von Island, der ukrainische Präsident Poroschenko, der saudische König und der argentinische Fußballstar Lionel Messi. Sie träumen von wenig Steuern auf ihr ganzes Geld. Das zeigen zumindest die Panama Papers, die jetzt aufgetaucht sind. Veröffentlicht von einem Konglomerat an Journalisten weltweit, mit dabei auch Kersten Mügge, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk und Teil eben des Rechercheteams, in dem unter anderem auch der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung stecken. Guten Abend, Kersten.
Schönen guten Abend.
Kersten, die Daten, die gibt's jetzt seit gut einem Jahr. Wann bist du zu dieser Auswertung dazugekommen und vor allem, was hast du deinen Freunden gesagt, was du da machst?
Also das ist jetzt auch ungefähr ziemlich genau ein Jahr her, dass wir mit den ersten Dingen angefangen haben. Dann haben wir überlegt, wonach wollen wir suchen? Also es ist so, wir haben eine Datenbank sozusagen, ähnlich wie Google letztendlich, die 2,6 Millionen Terabyte Daten und Dokumente durchsuchen kann. Mhm. Und dann haben wir einfach erstmal Namen gesammelt, geschaut, wer könnte da drin sein, wer wäre interessant, und zwar in Deutschland, aber auch natürlich darüber hinaus. Also das war sehr, sehr spannend, das mitzuerleben.
Jetzt hast du gesagt, es ging vor gut einem Jahr los mit diesem großen Datensatz. Wann war euch klar, dahinter verbirgt sich ein richtig großer Skandal?
Eigentlich, sobald ich auch mit dabei war, für uns von Anfang an, man muss ja wissen, die Daten wurden ja der Süddeutschen Zeitung zugespielt und die haben dann die mit den anderen, auch mit uns, etwas später erst geteilt. Aber da war schon klar, waren schon einige Umrisse klar, einfach auch aufgrund der Riesenmenge letztendlich. Und wir wussten ja auch von ziemlich genau, auch vor einem Jahr, hatten wir ja berichtet über Durchsuchungen bei der Commerzbank. Und die basierten ja auf Daten, die das Land Nordrhein-Westfalen angekauft hat, die eben auch von Mossack Fonseca stammen, die ein kleiner Bruchteil von dem sind, was wir jetzt zur Verfügung haben. Und dadurch war natürlich, wussten wir, was das damals schon für ein Interesse der Berichterstattung war und wie groß die Geschichte zumindest für Deutschland geworden ist. Da konnte man das natürlich dann so ein bisschen auch hochrechnen. Mhm. Ja.
Jetzt stelle ich mir die Arbeit daran unglaublich schwierig vor. Du musst ja deinen ganzen Freunden, deinen ganzen Leuten im Umfeld sagen oder nicht so richtig sagen, an was du arbeitest. Also sehr geheimnisvoll. Was hast du denen denn gesagt?
Ich habe gesagt, dass wir an einer großen Geschichte arbeiten und habe auch gesagt, dass die im Bereich sagen wir mal, der Finanzwelt spielt. Da hatten wir ja auch schon das ein oder andere recherchiert. Ich jetzt persönlich nicht, aber hier unsere Redaktion. Swiss Leaks sind die Stichworte, Lux Leaks, Offshore Leaks sind schon einige, ist ja auch schon einige Jahre her, hatten wir ja auch Ähnliches. Und so in diesem Umfeld. Mhm. Und das war klar, das war ja noch unverfänglich. Aber mehr habe ich dann auch nicht wirklich gesagt.
Wie sah denn konkret deine Freizeit aus? Hast du überhaupt noch Freizeit gehabt oder die ganze Zeit Tag und Nacht recherchiert?
Also Tag und Nacht recherchiert wäre jetzt übertrieben gesagt, weil man muss zwischendurch natürlich auch einfach mal eine kleine Pause sozusagen am normalen Feierabend machen. Aber es war dann so, ja, natürlich die ein oder andere Überstunde schon in den vergangenen Monaten dabei. Aber stark ist es natürlich jetzt in den letzten Wochen gewesen, wo wir einfach dann doch auch abends länger geblieben sind oder auch mal Ostern vor uns ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Aber das war wirklich dann auch in der Endphase der Produktion, wo es immer hektisch ist. Ne?
Wie plant man dann die Berichterstattung darum? Weil seit gestern Abend, seit Sonntagabend ist es einfach das Top-Thema, es ist in den Trending Topics weit oben. Wie baut ihr da eine Agenda?
Naja, da kann man sich ja überlegen, es gibt weltweit über 100 Medienpartner. Es gibt Geschichten, die sind für alle interessant. Es gibt Geschichten, die sind für einige interessant in bestimmten Ländern. Und es gibt Geschichten, wenn wir als NDR nur über norddeutsche Fälle berichten, das interessiert vielleicht noch nicht mal in Süddeutschland jemand. Und dann fängt man dann so ein bisschen an. Die globalen Geschichten, das ist jetzt der erste Aufschlag gewesen heute. Es kommt vielleicht noch die ein oder andere größere globale Geschichte nach. Und dann fügt man das so dazwischen irgendwie auch, dass man dann auch eine gewisse Logik hinbekommt. Denn wir wollen ja nicht nur jetzt die großen Namen zeigen. Mhm. Wir wollen ja auch ein bisschen tatsächlich die Strukturen dieses Geschäftes offenlegen. Denn das ist ja eigentlich das, wo man auch ansetzen kann politisch, wenn man über das Thema spricht, wie man sowas beenden kann, dass Leute ihr Geld irgendwie offshore bringen können und vor anderen Menschen verbergen können. Vor allem vor dem Finanzamt zum Beispiel verbergen können. Das ist jetzt die politische Diskussion, die begonnen hat. Und so baut man sich dann ein Programm zurecht, was dann aber manchmal natürlich auch von der Realität, wie wir heute sehen, auch wieder eingeholt wird, indem schon über Dinge diskutiert werden, die wir vielleicht auch erst gerne in 2 Tagen berichtet hätten.
Früher waren es die Caymans, Bermudas, Bahamas, heute ist es Panama. Die Enthüllung über Briefkastenfirmen in Panama setzen mehrere amtierende Staats- und Regierungschefs unter Druck. Mit aufgedeckt hat das Ganze Kersten Mügge vom Norddeutschen Rundfunk, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe. Briefkastenfirmen sind nicht illegal, das halten wir auch nochmal fest an dieser Stelle, aber sie dienen eben der Verschleierung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Damit wir, Sebastian Rams und ich, hier stehen und euch mit aktuellen Infos füttern können, brauchen wir natürlich in erster Linie eure Aufmerksamkeit. Ja, zum anderen aber auch ein bisschen Geld in Form des allseits geschätzten GEZ-Rundfunkbeitrags. Und in Chemnitz, da können wir jetzt beobachten und sehen, was denn passiert, wenn der Rundfunkbeitrag nicht regelkonform gezahlt wird. Denn, was ist passiert, Sebastian?
Tja, dann kann es soweit kommen, die eigenen 4 Wände gegen eine staatlich geförderte Gefängniszelle tauschen zu müssen. So geschehen bei Frau Xieglinde Baumert aus Geiser in Thüringen, die mit 46 Jahren als Rebellin gegen den Rundfunkbeitrag im Chemnitzer Gefängnis einsitzt. Als erste Deutsche überhaupt, denn sie hat seit 2013 keinen Heller GEZ mehr gezahlt.
Was hat sie denn als Begründung angeführt?
Also sie selbst besitzt weder Radio noch Fernseher und hält deswegen das ganze Rundfunkbeitragssystem für verfassungswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies im letzten Monat aber komplett anders gesehen und den Rundfunkbeitrag als verfassungsgemäß erklärt. Sieglinde Baumann sagt dazu, mit meiner Unterschrift würde ich die Rechtmäßigkeit der Zwangsgebühren, so nennt sie es, bestätigen. Das will ich nicht. Ich kann nicht verantworten, dass ich diesen Rundfunk mitfinanziere, sagte sie der Welt am Sonntag. Zuerst ging es nur um den eigentlichen Beitrag. Das sind ja irgendwie so 17,50 im Monat, ne?
Genau, richtig.
Der durch Mahnungen und eben offizielle Schreiben eingefordert wurde. Dazu kam dann die Aufforderung vom Gerichtsvollzieher, eine Vermögensauskunft abzugeben. Tja, auch das hat Sieglinde Baumert verweigert und zack hat man sie während ihrer Arbeitszeit in einer Metallfabrik einkassiert.
Wie lange kann man dafür ins Gefängnis gehen?
Also die sogenannte Erzwingungshaft, die Frau zurzeit verbüßt, kann maximal 6 Monate dauern, ganz schön lange. Aber wenn sie dann wieder aus dem Gefängnis rauskommt, ist sie nicht alle Schulden los, die bestehen eben weiterhin. Und auch eine erneute Inhaftierung ist nach 2 Jahren tatsächlich möglich. Das allerletzte Mittel ist dann die Vollstreckung. Dann dürfen die zuständigen Behörden die offenstehende Strafe einfach erzwingen.
Sieglinde Baumert ist die erste Frau Deutschlands, die im Gefängnis sitzt, weil sie sich weigerte, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut, wie sie sagt, sie könne nicht mitverantworten, diesen Rundfunk mitzufinanzieren. Naja.
Also dich und mich. Das ist traurig.
ziemlich traurig.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ab heute gilt der Deal, den die EU mit der Türkei zum Thema Flüchtlinge abgeschlossen hat. Ein Flüchtling für einen Flüchtling, konkret für jeden illegalen Flüchtling, den die Türkei zurücknimmt, soll die EU einen Flüchtling auf legalem Wege aufnehmen. Heute früh ging's los auf der griechischen Insel Lesbos und wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Istanbul, mit Thomas Bormann. Guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Thomas, wie viele Flüchtlinge sind heute in der Türkei angekommen?
Es sind genau 202 Flüchtlinge angekommen und man rechnet damit, dass in den nächsten Tagen noch weitere kommen, denn insgesamt warten quasi rund 6000 Flüchtlinge auf verschiedenen griechischen Inseln jetzt auf ihre Abschiebung Richtung Türkei. Die meisten wollen es natürlich irgendwie vermeiden.
Es handelt sich hierbei um Menschen, die in Griechenland kein Asyl beantragt hätten. Das teilen zumindest die Ministerien mit. Woher stammen denn diese 202 Flüchtlinge?
Die meisten stammen aus Pakistan, es sind auch sehr viele aus Afghanistan dabei und all diese Flüchtlinge aus Pakistan, Afghanistan, Somalia, auch aus der Elfenbeinküste ist einer dabei, die wurden heute nach ihrer Ankunft im türkischen Hafen Dikili sofort in Busse gesteckt und dann 500 Kilometer Richtung Norden gefahren, in die türkische Provinz Kırklareli. Das liegt im europäischen Teil der Türkei, dicht an der bulgarischen Grenze. Bei der Stadt Kırklareli ist nämlich ein nagelneues Abschiebezentrum gebaut worden mit Stacheldraht drumherum. Dort sind diese 200 Flüchtlinge jetzt interniert. Ja, und sie warten dort auf ihre Abschiebung. Und zwei der Flüchtlinge, die sind nicht dorthin gebracht werden, die stammen nämlich aus Syrien. Die wurden per Flugzeug in den Süden der Türkei gebracht und die sind jetzt in einem Lager für syrische Flüchtlinge und die dürfen sich auch weiterhin frei bewegen.
Also die sind quasi geduldet. Das Ganze, wenn man auf die Zahlen schaut, ist ein bisschen komplex, denn 202 Flüchtlinge in der Türkei und gleichzeitig sind heute 32 besonders hilfsbedürftige syrische Flüchtlinge in Hannover bei uns in Deutschland angekommen. Hat die EU denn da eine gewisse Zeit, die restlichen noch zu holen? Denn 200 gegen 32 sind ja nicht 1:1 wie der Deal.
Naja, die Rechnung, die geht eigentlich noch anders, denn der Deal geht nur um, da geht es nur um syrische Flüchtlinge. Also weil heute nur zwei syrische Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei gekommen sind, muss die EU für heute auch nur zwei Flüchtlinge übernehmen. Jetzt hat sie heute aber 32 übernommen, also hat sie sozusagen 30 gut. Und es soll jetzt auch nicht jeden Tag genau aufgerechnet werden, zwei hierhin, zwei so rum, sondern es soll über die Dauer von mehreren Monaten dann abgerechnet werden. Am Schluss will die EU dann tatsächlich mehrere tausend syrische Flüchtlinge auf legalem Weg aufnehmen und genauso viele syrische Flüchtlinge halt aus griechischen Inseln in die Türkei abschieben. Und alle, die aus anderen Ländern kommen, Irak, Pakistan, Afghanistan, die nimmt die Türkei sozusagen obendrauf und will die dann in deren Heimatländer abschieben, auch wenn das in der Praxis sehr schwierig sein wird.
Also nicht ganz so trivial das Ganze. Jetzt gibt's sehr viel Kritik an diesem Abkommen. Wie waren denn die Reaktionen heute in der Türkei?
Heute waren sie relativ ruhig in der Türkei, aber am Wochenende hat es schon heftige Demonstrationen gegeben, vor allem in der Hafenstadt Dikili. Die ist nämlich auch ein beliebter Bade- und Urlaubsort und die Einwohner dort haben Angst um den Ruf ihrer Stadt, wenn da jetzt ein Flüchtlingslager entsteht. Deshalb waren die heute ganz, haben die aufgeatmet, als sie sahen, die Flüchtlinge werden sofort in Bussen in eine ganz andere Gegend in der Türkei gebracht. Wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergehen wird, ist unklar. In der Türkei jedenfalls haben die Menschen vor allem die Befürchtung, dass die Türkei letztlich von der EU über den Tisch gezogen wird, dass unterm Strich also mehr Flüchtlinge in der Türkei hängen bleiben und dagegen wollen sich die türkischen Bürger wehren.
Heute ging der viel kritisierte Rücknahmedeal zwischen der EU und der Türkei los. Heute an diesem 4. April 2016. Für jeden aus Griechenland abgeschobenen Syrer soll ein Syrer aus der Türkei legal in der EU aufgenommen werden. Informationen waren das aus Istanbul von unserem Korrespondenten Thomas Bormann.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
England hat seinen Skandal. Es wird gedopt, was das Zeug hält, im Fußball, im Cricket und in sehr, sehr vielen anderen Sportarten. Das alles geht auf den britischen Arzt Bonnard zurück. Der soll rund 150 Top-Athleten mit leistungssteigernden Mitteln versorgt haben. Sich Mittelchen reinziehen, um besser im Sport zu werden, funktioniert natürlich nicht nur bei den Spitzensportlern. Nee, das funktioniert auch im breiten Sportbereich. Deshalb die nicht ganz legale, aber spannende Frage an dieser Stelle. Wie viel ist eigentlich möglich für uns? Die Radiowissen-Reporter Christian Schmidt ist mit einem Sportmediziner mal durchgegangen, wie man aus einem Kreisliga-Fußballer einen Spitzensportler macht.
Christian Hielscher hat es nicht leicht. Er ist neu in der Mannschaft und er ist verletzungsgeplagt. Der Rücken. Plus, er trifft nicht. Christian spielt für den SV Vorgebirge, Kreisliga B. Auf dem Platz im Mittelfeld, aber in der Tabelle leider auch.
Wir waren am Anfang der Saison relativ weit oben, gut mit dabei, sind aber dann jetzt leider in die Rückrunde sehr, sehr schwach gestartet, hatten auch sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle. Deswegen sind wir aktuell so ein bisschen ins Mittelmaß abgerutscht und befinden uns gerade so ein bisschen auf dem Weg nach unten halt. Deswegen ist es aktuell leider nicht so schön.
Wir müssen gleich mal am Anfang festhalten, Christian spielt Fußball mit viel Leidenschaft, dopen würde er aber nie. Trotzdem, wir spielen mal das Was-wäre-wenn-Spiel und dabei hilft uns Professor Dr. Med. Oliver Tobolski, Sportmediziner aus Köln.
Ja, letztlich können wir zwei Schrauben drehen.
Was wäre, wenn wir aus Kreisligaspieler Christian einen Supersportler machen wollten, mit Doping?
Mittelfeld, also ein normaler Kreisligaspieler läuft pro Spiel, denke mal so maximal 10 Kilometer. Da können wir tatsächlich nicht viel machen, was Ausdauerbereich betrifft. Da geht es eher um die Schnellkraft, Schnellkraftausdauer. Und da sind dann unterstützende Maßnahmen eher sinnvoll, die Muskulatur kräftigen.
Und dafür gäbe es da so ein paar Wundermittelchen, weiß der Sportarzt. Der Markt ist da und es ist ein Markt, der gut läuft.
Das neueste Thema sind ja jetzt immer zunehmend die Wachstumshormone, die gegeben werden. Die machen eine Körperfettreduktion, die machen auch einen Kraftaufbau in Verbindung mit Testosteron. Das ist etwas zunehmend Interessantes, was auch in unteren Bereichen tatsächlich relativ häufig genommen wird.
Und das ist einfach zu haben. Im Netz gibt es Pillen, so viel man will. Denn nicht nur Profisportler dopen, auch im Breitensport werden verbotene Mittel zur Leistungssteigerung genommen. Das weiß Tobolski aus eigener Erfahrung. Okay, mehr Kraft, das hätten wir schon mal. Christian Hielscher würde von der Mittellinie aus den Kreisliga-Torhütern die Bude wegbrettern, wäre da nicht der Rücken. Und auch die Wade zwickt immer wieder.
Ja, konnte halt längere Zeit nicht trainieren, weil ich dadurch, dass ich jetzt dann mehr trainiert habe, habe ich mir direkt irgendwelche Reizungen zugezogen in der Wade oder sowas. Musste dann halt ein bisschen pausieren, bis ich dann wieder aktiv am Training teilnehmen konnte.
In solchen Fällen wäre es natürlich schön, dieses bisschen pausieren runterzuschrauben. Am besten auf gar nicht pausieren. Sportmediziner Tobolski hätte da einen Rat.
Also wenn es muskuläre Verletzungen sind, wenn wir denn anabole Substanzen nehmen, dann sind wir in der Lage, Verletzungen schneller auskurieren zu lassen und eben durch den Muskelzuwachs auch zu verhindern, dass gewisse Strukturen erst überhaupt anfällig werden.
Aber Christian Hielscher hat noch ein Problem. Er ist erst seit dieser Saison beim SV Vorgebirge und da stört ihn etwas, was nichts mit Verletzungen zu tun hat, auch nicht mit mangelnder Kraft, sondern mit dem, was im Kopf passiert.
Gestern auch aktuell habe ich im Spiel, wir haben in Bonn gespielt, haben leider 2-3 verloren gegen den Tabellenfünften. Auch eine Situation, wo ich allein auf den Torwart zurenne, mir eigentlich ziemlich sicher war, dass ich das Ding mache und dann rutscht der Ball an den Innenpfosten und springt halt wieder raus und das sind halt so Sachen. Ja, die passieren leider im Moment halt relativ oft, weil einfach das Selbstvertrauen halt nicht da ist. Halt, ne?
Was also machen, wenn nicht der Körper durch Doping getunt werden soll, sondern die Psyche?
Da sind ja auch Stimulanzien denkbar, die einen ein bisschen enthemmen. Einfach mal nicht darüber nachzudenken, dass man unter Beobachtung steht und einfach mal einen Ball anzunehmen, den man vielleicht sonst ganz anders angenommen hätte oder darüber nachdenkt. Da gibt es auch Doping-Medikamente, die diese Nebenwirkung haben. Ich meine, jeder kennt das, wenn er ein Glas Sekt trinkt, ist er in seiner Kommunikation häufig auch anders, als wenn er den ganzen Tag Stress hatte.
Allerdings, abgesehen davon, dass Christian gar nicht dopen will, es würde schon auch ziemlich teuer werden, sagt Sportmediziner Tobolski. Während Testosteron noch einigermaßen erschwinglich ist, liegt die 4-Wochen-Kur für Wachstumshormone bei rund 2000 Euro. Und die Hoffnung, mit gemütlichem Kicken, Hefeweizen, dafür aber Doping zum Spitzensportler zu werden, wird dann doch eher enttäuscht werden.
Wir können nur das unterstützen mit chemischen Mitteln, was wir auch als Grundlage haben. Mein alter Chef hat immer gesagt, aus Scheiße kann man keine Sahne quirlen. Das heißt, nur wenn wir eine Grundlage haben und an der auch arbeiten, können wir mit letztlich verbotenen Substanzen noch eine Verbesserung herbeiführen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Vorführung zum Thema Prävention gegen Taschendiebstahl und Gewalt sowie zu Bodycams und der Suche nach Sprengstoff. Zugegeben, das klingt jetzt eher so mittelspannend, wenn man das im Programmheft liest. Wir hatten heute aber jemand, der sich diese Veranstaltung angeschaut hat in Berlin Ostbahnhof. Für die Radio Wissen war da heute Mike Herbstreute. Guten Abend, Mike.
Hi Thilo.
Eine Vorführung zum Thema Sicherheit an deutschen Bahnhöfen war das ganze. Gäste waren der Innenminister Thomas de Maizière und Ronald Profalla, Vorstand Wirtschaft und Recht, Regulierung der Deutschen Bahn AG. Was wurde diesen beiden Herren denn heute geboten, sag mal?
Also die Bundespolizei, die zuständig ist für die Delikte, die auf Bahnhöfen passieren, die hat Herrn de Maizière und Herrn Profalla gezeigt, womit sie sich so rumschlagen müssen am Bahnhof. Also es gab verschiedene Präsentationen, zum Beispiel haben Spürhunde nach Sprengstoff gesucht. Dann kam so ein kleiner Roboter und hat potenziell gefährliches Gepäck entsorgt. Es ging auch darum, wie man reagieren soll, wenn jemand potenziell Gewalttätiges einen am Bahnhof angeht. Und dann gab es auch so ein kleines Laientheater zum Thema Taschendiebstahl.
Komm doch mal, Hase!
Lydia, zieh dich so, Mensch, Kinder.
Mensch, ich kann Ihnen helfen, wo wollen Sie denn hin?
Ja, na, nein, wie lass jetzt? Doch nicht mal also, nein, lassen Sie mal gut sein. Also, nein, mein
was
Geld!
Was ist denn der Typ?
Ja, klingt nach einer oscarreifen Vorstellung, gutes Drehbuch sicherlich, ist ja aber ein bisschen albern, weil eigentlich ist es ja ein hochinteressantes und ernstes Thema.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der erst vor kurzem in Köln auf einer Rolltreppe von einer organisierten Bande Taschendiebe ausgeraubt worden ist. Wir können mal kurz
rein. Diese Rolltreppe ist relativ weit oben lahmgelegt worden durch diesen Notfallknopf von irgendwelchen Leuten, die da ein Gedränge herstellen wollten. Und als alles irgendwie nicht weiterging und man sich natürlich mit dem Gepäck auch nicht bewegen kann auf so einer Rolltreppe, da kam eben von unten ein kleiner Junge und hat ganz gezielt in meinen Koffer gegriffen und meine Brieftasche geklaut.
Also da wird es einem schon auch so ein bisschen mulmig, finde ich. Und gerade diese Masche mit der Rolltreppe, die ist momentan extrem populär bei Taschendiebbanden. Also dieser Ruck, wenn der Nothalt gedrückt wird, das ist so ein perfektes Ablenkungsmanöver. Da ist erst kurz Verwirrung, man kann irgendwie nirgends hin. Und es ist eben auch eine gute Situation, um jemandem was aus der Tasche zu ziehen oder jemanden anzufassen, ohne dass der dann groß was machen kann. Und gerade diese Überfälle, auch mit der Rolltreppe, die haben sich in den letzten Jahren, ja, da sind die extrem gestiegen, das hat extrem zugenommen. Das hat auch Sven Lichtenberg von der Ermittlungsgruppe Taschen- und Trickdiebstahl erzählt.
Wir haben Anzeigen, glaube ich, knapp 11.000 gehabt letztes Jahr, die nur im Bereich der Bahn passiert sind. In den letzten 5 Jahren hat sich das quasi verdreifacht, die Fallzahlen.
Verdreifacht, das ist ein ziemlich heftiger Anstieg. Wie kommt es dazu?
Also lukrativ war das, war der Taschendiebstahl, glaube ich, schon immer. Das meinte auch Sven Lichtenberg. So, also seit es Wertsachen gibt, gibt es eigentlich Taschendiebe. Aber gerade in den letzten Jahren kam es irgendwie dazu, dass immer mehr Banden, vor allem aus Osteuropa und auch aus afrikanischen Ländern, dass die nach Deutschland gekommen sind und sich die Bahnhöfe so richtig untereinander aufgeteilt haben. Also im Rheinland, Ruhrgebiet, da haben afrikanische Banden die Bahnhöfe übernommen. Und in Berlin, da ist es ja vorwiegend osteuropäisch geprägt, diese Taschendiebszene.
Jetzt gab es heute bei dieser Präsentation natürlich auch Informationen über Präventivmaßnahmen, was man machen kann. Was kam dabei rum? Wie kann man sich selbst schützen?
Also nichts so wirklich Neues, fand ich. Also die Tipps waren zum Beispiel das Portemonnaie nicht hinten in die Hosentasche am Gesäß oder auch Reißverschlüsse immer zumachen. Dann auch so ein Tipp, den ich so mittelmäßig fand, nämlich, dass man sich den Rucksack immer nach vorne an den Körper schnallen soll und dass man auch keine Wertsachen irgendwo sichtbar tragen soll. Und besonders schön fand ich die, naja, es war schon fast so ein bisschen eine Kaufempfehlung.
Wunderschöne Bauchtaschen, die nicht sehr groß sind, wo locker ein Handy reinpasst. Es gibt herrliche Brustbeutel, die man am Körper tragen kann, wo dann halt der Gegenstand schön dran ist. Was immer wichtig ist, den Reißverschluss zu, alles nah am Körper tragen.
Der Brustbeutel kommt also wieder. Das hört sich so ein bisschen auch an wie so eine QVC-Verkaufsveranstaltung, was da heute so los war, ne? Was,
ja, also wenn es nach der Bundespolizei geht, dann kommt er auf jeden Fall wieder. Ja.
Was ist denn der Plan der Bahn, um die Sicherheit auf den Bahnhöfen zu verbessern?
Also man soll natürlich nicht alles selber machen. Die Bahn will auch schon ein bisschen was beisteuern. Zum einen will sie mit dem Bund zusammen in den nächsten 10 Jahren 85 Millionen in die Videoüberwachung stecken. Also momentan so ungefähr 80% der Fahrgastströme auf dem Bahnhof werden gerade überwacht. Und das soll laut Herrn Pofalla soll das extrem gesteigert werden. Und mit dieser Videoüberwachung, da steigt seiner Meinung nach dann auch die Sicherheit. So ist jedenfalls die Rechnung. Und Thomas de Maizière hat dann auch nochmal unterstrichen, dass er das Ganze auch für eine gute Idee hält. Aber nicht nur mehr Videoüberwachung soll kommen, sondern auch bessere Videoüberwachung. Also die Videoqualität, die soll gesteigert werden. Oft sind das noch so ziemlich alte Systeme, auf denen man kaum was erkennt. Ganz schön pixelig alles. Und was dann auch vorgeführt wurde, das waren diese Bodycams, die Polizisten dann oben an der Brust tragen, die dann auch gleichzeitig aufnehmen können. Und ja, die werden, ja, die wurden da vorgestellt bei dieser Veranstaltung. Und die Beamten, die haben auch so gewirkt, als ob die relativ zufrieden mit diesen kleinen Cams waren, mit denen sie dann alles mitschneiden können. Also man kann sich so zusammengefasst, glaube ich, auf mehr Überwachung an Bahnhöfen auf jeden Fall einstellen in Zukunft.
Was dann definitiv kommt, werden wir sehen. Heute gab es schon mal eine Vorführung zum Thema Sicherheit an deutschen Bahnhöfen in Berlin. Ostbahnhof, die Bahn möchte etwas tun. Informationen waren das von Mike Herbst-Reute. Ganz lieben Dank dafür. Schönen Montagabend dir. Tschüss.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Der Zusammenschnitt.
Müll rausbringen, Katze füttern und dann endlich mal das eigene Erbgut untersuchen. Das soll ein crowdfinanziertes Minilabor möglich machen. Das Bento Lab ist laut den Entwicklern das erste DNA-Labor für zu Hause, das man auch im Rucksack rumtragen kann. Es ist etwa so groß wie ein Schuhkarton und Speichel, Haare und sogar Bier oder Wein kann man damit analysieren. Die Proben kommen in eine Zentrifuge, werden dann im Gerät vervielfältigt und anschließend kann man sich das Ergebnis ansehen. So soll man testen können, ob man bestimmte Gene hat, zum Beispiel eine Variante vom bekannten Sportler-Gen oder eins, das einen stärker bitter schmecken lässt. Auch das eigene Essen kann man untersuchen mit Fragen wie: Ist Pferdefleisch in meinem Burger? Das Bento Lab ist voll finanziert und für etwa 700 Euro bekommt man ein Exemplar aus dem ersten Produktionsschwung. Im Herbst soll es soweit sein. Wo es heiß und trocken ist, da können Staubteufel entstehen. Säulen aus Staub, die sich vom Boden in die Luft erheben. Ein bisschen wie Mini-Tornados. Sowas gibt's auf der Erde und auf dem Mars. Dort hilft womöglich der eigene Schatten des Staubteufels kräftig mit. Das vermuten Physiker der Uni Duisburg-Essen. Auf der Erde reichen schon Sonne und ein laues Lüftchen aus, damit Staubteufel entstehen. Auf dem Mars muss es schon ein richtiger Sturm sein. Dass der Schatten hier eine Rolle spielen kann, haben die Forscher mit Experimenten gezeigt. Sie haben fallenden Sand erwärmt und gekühlt und berichten, dass die Sandkörner viel wilder umhertanzten, wenn sich die Temperatur änderte. So könnte auch der kältere Schatten des entstehenden Staubteufels auf dem Mars noch mehr Sand aufwirbeln. Die Wissenschaftler vermuten sogar, dass die Mini-Tornados etwas mit den großen Sandstürmen auf dem Mars zu tun haben könnten. Wie groß der Effekt des Schattens wirklich ist, weiß man aber nicht. Die Pille soll bei Frauen verhüten. Bei manchen Amphibien verändern sie gleich das Geschlecht. Forscher aus Deutschland und Polen führen es unter anderem auf das Östrogen aus der Pille zurück, das weltweit Amphibien aussterben. Das Hormon sorgt nach ihrer Studie dafür, dass sich männliche Tiere in weibliche umwandeln. Am Ende fehlen die Männchen zur Fortpflanzung. Das Östrogen aus der Pille kommt über den Urin von Frauen und dann über Abwässer in die Natur. In Kläranlagen kann es in der Regel nicht richtig abgebaut werden. Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie in Berlin und der Uni Breslau haben drei Amphibienarten im Labor untersucht. Sie zogen die Kaulquappen des afrikanischen Krallenfrosches, von Laubfröschen und die der Wechselkröte in Wasser mit Östrogen groß. Die Arten reagierten sehr empfindlich auf das Hormon.
Die Radio Wissen.
Jetzt geht's um die Musiker der Band Rammstein. Bei uns haben es nicht immer leicht, immer wieder in der Diskussion für unsere Jugend eine Gefährdung darzustellen. Ein Musiklehrer an der Deutschen Schule in Stockholm, der hat mir mal seine Regeln für Rammstein-Musik im Unterricht erklärt. Nämlich hat das Abkommen mit seinen Schülern: Rammstein-Musik hören ist okay, solange der Schüler seinen Mitschülern erklären kann, um was es in den Songs geht und warum er die Musik denn gerne mag. Also so geht man da auch mit dem Thema gewaltverherrlichende Musik, so es denn sein soll, bei Rammstein um. Jetzt geht es aber bei uns um eine Klage von Rammstein. Sebastian Rams, was genau?
Tja, im Jahr 2009 hat die Bonner Prüfungsstelle für jugendgefährdende Medien den Song Ich tu dir weh des Albums Liebe ist für alle da als verrohend und sittenwidrig eingestuft. Tja, und so hört sich das Ganze an.
Bei dir habe ich die Wahl der Qual. Stacheldraht im Harnkanal. Leg das Fleisch in Salz und Eiter. stirbst du doch, dann lebst du.
Tja, wie man hört, geht es da um Stacheldraht im Harnkanal, Fleisch, das in Salz und Eiter eingelegt wird. Und damit solche Äußerungen die Entwicklung der Jugendlichen nicht gefährden, wurde das Album eben zeitweise indiziert.
Wieso nur zeitweise?
Tja, weil das Verwaltungsgericht in Köln die Indizierung nach nur einem halben Jahr rückgängig gemacht hat, mit der Begründung, dass die Bundesprüfstelle in Bonn nicht genügend zwischen Kunstfreiheit und dem beanstandeten Schutz der Jugend unterschieden hätte. Nach Meinung des Verwaltungsgerichts ist die martialische und oft übertriebene Darstellung von Gewalt als ein künstlerisches Stilmittel einzustufen. Es handelt sich in dem Fall um Inszenierung und keinen wirklichkeitsnahen Gewaltexzess, wie das Gericht formuliert. Und diesem, man könnte sagen, Fehlurteil steigt jetzt Rammstein ebenso aufs Dach.
Was möchte Rammstein denn jetzt haben?
Tja, ganz genau 66.396 Euro, denn um die 85.000 Tonträger, die wurden dann an die Plattenfirma zurückgeschickt und 55.000 CDs vernichtet. Tja, und als bekannt wurde, dass das Album auf dem Index kommt, ist es vom Platz 1 der deutschen Albumcharts mal eben auf 10 abgerutscht und den erlittenen Schaden will die Band jetzt zurückhaben. Aber warum erst nach 7 Jahren, fragt man sich dann natürlich. Vielleicht einfach Promotion, aber ob Rammstein die auf dem Weg braucht, ich wage es mal zu bezweifeln. Was heißt nun? Nee?
Ich hätte immer gedacht, dass es, wenn es auf den Index geht, dass es dann gute Werbung ist, auch so ein bisschen. Weißt du, dass es dann noch nach weiß ich nicht, an die Chartspitze geht. Aber scheint ja wohl irgendwie nicht so zu sein.
Vielleicht wollen sie es jetzt nochmal, dass alle denken, was war denn das nochmal? Jetzt lade ich mir das nochmal runter, kann ja auch sein.
Deswegen, du bist eigentlich Promoter von der Band und hast jetzt nochmal drüber gesprochen.
Du musst nicht immer alles direkt aufklären, musst erstmal wirken lassen.
Die Band Rammstein verklagt die Bundesregierung auf Schadenersatz, weil ein Album auf dem Index landet. Es geht um 66.000 Euro. Das ist ganz schön viel Geld.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute in den Trending Topics natürlich Panama Papers, Briefkastenfirma, alle reden über die Enthüllung rund um die Anwaltskanzlei Mossack von Seeker, die eine Art Fließbandfabrik für Briefkastenfirmen zu sein scheint. Das haben wir heute auch gemacht, auch über den Fakt, dass Briefkastenfirmen jetzt zwangsläufig nicht illegal sind. Das Ganze wirft natürlich ein ganz schön dunkles Licht auf Briefkastenfirmen weltweit. Der D-Radiowissen Rechercheverbund hat sich deshalb heute mal auf die Suche begeben nach deutschen Briefkastenfirmen. Gefunden haben wir eine schöne im schönen Schwabenland, nennt sich Renz, Vorwahl 07144. Und da rufen wir doch einfach mal an und gucken, wie das Geschäft denn so läuft.
Erwin Renz, Metallwarenfabrik in Kirchberg an der Mur. Guten Tag, wir freuen uns über Ihren Anruf und sind gleich persönlich für Sie da. Einen Moment bitte.
Ja, Renz, guten Tag.
Grüß Gott, Herr Renz. Thilo Jahn ist mein Name von D-Radio Wissen. Richtig, dass ich jetzt mit dem Herr Renz von Briefkasten Renz spreche?
Jawohl, das Ach, sind Sie richtig.
Ja, das ist mir doch eine Ehre. Ich wollte mich mal erkundigen, wie denn das Geschäft mit den Briefkästen gerade so läuft.
Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.
Wie schaut's denn da auf diesem Markt der Briefkastenfirmen gerade aus? Hat man da viel Konkurrenz?
Ja, wir haben Konkurrenz aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. Aber es ist nicht so, dass es dort hunderte von Herstellern gibt, jetzt hier in Deutschland, sondern das sind nicht so extrem viele, sage ich mal.
Womit setzt man sich durch? Mit besonderen Farben oder mit besonderen Formen bei Briefkästen?
Ja, natürlich besondere Formen, besondere Farben und vor allen Dingen besondere Designs und vor allen Dingen die Qualität und die Flexibilität, dass man entsprechend immer gut auf den Kundenwunsch eingehen kann.
Worauf muss denn heutzutage eine Briefkastenfirma achten?
Also ich verstehe unter Briefkastenfirma, wie wir es eine sind, eine echte Briefkastenfirma, so sagen wir immer so schön, wenn wir gefragt werden, was wir machen. Das heißt, wir produzieren auftragsbezogene Briefkästen für Mehrfamilienhäuser und für Geschäftshäuser und auch teilweise für Einfamilienhäuser.
Aber da ist mit Verschleierung oder sowas, das ist eigentlich recht übersichtlich, oder?
Da ist alles ganz transparent und genau, und da wird nichts verschleiert, das brauchen wir nicht.
Sehr gut. In 33 Ländern vertreten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das kann man jetzt so nicht eins zu eins sehen. Wir haben da zwar unterschiedliche Länder drin, aber wir sind da nicht in jedem Land vertreten.
Aber Panama taucht nicht auf, habe ich gesehen.
Ja, das ist richtig.
Überall vertreten, mehr oder weniger, aber Panama nicht. Warum?
Ja, wir sind auch in Nordamerika nicht vertreten, Nord-Südamerika. Das ist so, in jedem Land gibt es unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Normen und wir haben uns da eben auf Nordwesteuropa schwerpunktmäßig konzentriert. Es gibt zwar auch darüber hinaus, wie wir sagen, in Rest of the World noch einzelne Märkte, wo wir ab und zu mal was hinverkaufen, aber dort haben wir keine kontinuierliche, also permanente Geschäftsbeziehung.
Wie sicher sind denn eigentlich die Briefkästen heutzutage?
Also das Thema Sicherheit beim Briefkasten, da geht es jetzt dann um Diebstahlschutz. Das heißt, wenn jemand versucht, dort was rauszubekommen, wie leicht oder wie schwer hat er es? Und deswegen gibt es entsprechende Entnahmesicherungen. Das heißt, nach dem Einwurf kommt ein Blech, wo man verhindert, dass man einfassen kann, dass man reingreifen kann. Mhm. Und das im Zusammenhang mit der Größe des rückwärtigen Kastens, das macht eigentlich dann die Sicherheit des Briefkastens aus, von der Entnahme von vorne. Mhm. Und hinten an der Entnahmetür oder unten an der Entnahmetür kommt es dann auf das entsprechende Schloss an und auf den Riegel, was das Schloss quasi verriegelt. Mhm. Und das ergibt quasi die Sicherheit eines Briefkastens.
Ganz lieben Dank für diese Informationen, Herr Renz, und viel Spaß beim Briefkästenbauen weiterhin.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Tschüss.
Danke, auf Wiederhören.
Das war die Montagsausgabe der Redaktionskonferenz. Wir hören uns morgen wieder. Verabschiede mich an dieser Stelle mit vielleicht dem Satz des Tages aus dieser Redaktionskonferenz. Thilo Jahn sagt Tschüss, macht's gut.
Aus Scheiße kann man keine Sahne quirlen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.